Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen. In dem heutigen Podcast sprechen wir über das Thema der dritte Tempel. Wir wünschen euch Gottes reichen Segen.
Zeichen der Zeit, der zeitgemäße Podcast.
Guten Morgen, liebe Freunde und Geschwister. Guten Morgen, lieber Paul. Schön, dich zu sehen.
Ja, guten Morgen, Kaji.
Ja,
wieder hier zu sein, ja.
Ja, der Frühling hatte schon den ersten Versuch hinter sich, aber hat es noch nicht ganz geschafft. Aber nächste Woche soll der zweite kommen.
Ja.
Aber was man hört, ist das Frühlingszwitschern.
Genau, auch die Tauben gurren jetzt schon.
Ja.
Ja, da habe ich mich gefreut, ja.
Herrlich.
Ja.
Herrlich, paradiesisch finde ich das immer.
Ja.
Einfach wundervoll. Ne? Der Herr ist gut.
Mhm.
Ich muss immer an die Geschichte denken, von der Bruder Branham gesprochen hat, mit den zwei Rotkehlchen, die sich da unterhalten haben und haben sich darüber gewundert, dass es Menschen gibt mit Bluthochdruck. Und dann hat der eine gesagt, komisch, die scheinen keinen Schöpfer zu haben, der ihnen hilft, weil er sagt, sorgt euch nicht. Und es ist gut, wenn man die Sorgen abgeben kann. Ne?
Ja, ja, das ist sehr gut, ja. Ja, ja, weil Sorgen machen Angst. Und Angst ist keine gute Grundlage für Glauben,
ja,
sondern eher für Zweifel.
Ja.
Und das ist nicht gut. Also das zieht auch dann immer das an. Das wird nicht besser, während Glaube das alles von dir abhält. Ne? Und am besten ist, man kümmert sich auch gar nicht so sehr um die Krankheiten, sondern man gibt sie den Herrn ab und dann gut. Und wenn Gott einen auch mal zum Arzt schickt, auch kein Problem. Ne? Der Arzt gehört auch zur Hilfe. Ne?
Alles, ja.
So, aber man soll nicht unbedingt die Krankheit so sehr im Fokus haben, sondern einfach weitergehen. Zum Arzt gehen und gut, dann die Tabletten nehmen und fertig und weitergehen. Und das ist die ganze Sache. Ne?
Ja.
Ich meine, ich bin 84 und im Grunde genommen geht es mir sehr gut. Ne?
Ja, das ist ja auch so. Seit du Jesaja 53 gelesen hast, er starb für deine Sünden und nahm alle deine Krankheiten auf sich, ist der Fall erledigt, im Glauben. Ne? Wenn du das im Glauben ergreifen kannst, ist es erledigt. Ja.
Ja,
Sorgen haben keine Kraft, sagt Bruder Branham.
Ja.
Und Jammern und Klagen schwächen den Glauben. Und
ja,
man muss wirklich aufpassen, dass man nicht in dieses Jammertal so
gerät.
Obwohl es gibt, ohne Zweifel gibt es viele Gründe, das zu tun.
Absolut, ja.
Aber wir haben eine Entscheidung bekommen, eine freie Entscheidung vom Herrn bekommen und wir können, das ist auch der Kampf, auf der guten Seite bleiben.
Ja.
Auf der positiven Seite.
Paulus sagt doch auch, sei dankbar alle Zeit für alles.
Für alles, ja.
Auch nicht schlecht,
ja,
ne?
Sehr gut.
Ja.
Ja, Gott ist gut, ne?
Ja.
Wenn man diese Geheimnisse einmal ergreifen kann,
ja,
den Schild des Glaubens, der alle feurigen Pfeile des Feindes abhält, ne?
Ja
gut, wir sind in Laodicea, es gibt viele Dinge, die krank machen. Ne? Ob es geistlich krank macht oder körperlich krank macht, gibt viele, viele Dinge. Aber der Herr hat für alles einen Ausweg geschaffen.
Ja, ja.
Ja, wir reden heute über den dritten Tempel.
Ja, interessantes Thema, ja.
Meine klassische Frage stellen, wie bist du darauf gekommen?
Naja, das ist jetzt, ich meine, ich bin ja auch ein bisschen auf den normalen Medien unterwegs und höre die Nachrichten und so. Und ja, ist ja auch wieder ein bisschen sehr viel Bewegung, politisch auch mit Russland und Putin und ach du meine Güte. Und Trump hat wohl ihn angerufen und naja, und irgendwie ist auch mit Israel irgendwie sehr viele Bewegungen und dann...
Diese Linie haben wir schon angeschnitten mit Kyros, der den Auftrag hat vom Herrn, den Tempel zu bauen.
Richtig.
Oder den Auftrag gegeben hat, den Tempel zu bauen.
Ja. Und natürlich. Und da habe ich ein Video gesehen. Ich glaube, ich habe dir den Link geschickt. Und zwar, da war ein Araber. Der hatte auch noch, weißt du, so aus Saudi-Arabien, weißt du, mit so einer... Die haben ja so eine besondere Kleidung, ne?
Mhm.
Und auch so ein Käppi auf. Und nicht ein Käppi, sondern so ein Kopfumhang.
Ja, ja.
Und so war da so ein richtiger saudi-arabischer Araber. Und der hat erzählt, dass sie alle besorgt sind, weil auch der Koran sagt, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Also es steht auch im Koran. Und aber der Mahdi kommt und weiß ich nicht, also ein paar Details, aber dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Mhm. Und sie fürchten sich davor, weil der Tempel wird dann nicht einfach nur aufgebaut irgendwo auch nicht in Saudi-Arabien, sondern er wird ja da aufgebaut, wo die Oma-Moschee ist.
Die Al-Aqsa-Moschee. Genau. In Jerusalem.
Und das macht ihnen Sorgen. Da haben sie Angst davor, dass die Juden tatsächlich die Al-Aqsa-Moschee, wie auch immer, irgendwie beseitigen. Mhm. Und dieses Video habe ich gesehen und der hat darüber so richtig intensiv gesprochen. Die ganze arabische Welt ist in Sorge, weil sie wissen ja, das gibt ja dieses Tempelinstitut in Jerusalem. Mhm. Und die haben schon alles besorgt, auch die Priesterkleidung und alles. Aber was jetzt dazu kommt, jetzt haben sie diese rote Kuh und die ist in Texas gezüchtet worden. Und das macht ihnen Sorge. Da haben sie Angst davor. Wenn die rote Kuh ist, sagen sie, dann ist sie das Opfertier. Sie muss dann verbrannt werden und aus dieser Asche wird dann quasi
das Reinigungswasser gemacht.
Das Reinigungswasser, damit der Tempel überhaupt gebaut wird.
Damit die Priester auch in den Dienst eingeweiht werden.
Ja, aber auch, dass der Tempel gebaut werden kann, auch die Umgebung und was alles dazu gehört.
Genau, ja.
Und darüber haben sie sich, also der war richtig besorgt. Der hat mit einem Juden gesprochen und hat mit ihm so ein Interview gemacht. Ja, und die sind viel besorgter als alle anderen, dass das tatsächlich losgeht jetzt.
Naja, die aufrichtig Geistlichen, die da sind, die beobachten natürlich sie das Geschehen, ja, weil sie genau wissen, was kommt,
ja,
oder was geschrieben steht. Und die wissen auch, dass die echten Juden auch darum besorgt sind, dass das Wort sich erfüllt, natürlich.
Genau. Und da habe ich gedacht, na, ich guck mal, was der Prophet dazu sagt, über den Tempel, ob das überhaupt auch in der Botschaft zu finden ist, weil das ist ja unser Anliegen. Ne?
Ja, ja.
Aber das war der Grund, also dieses Interview, das hat mich da, hab ich gedacht, Mensch, ich guck mal. Und dann habe ich recherchiert und habe ich einen Text zusammengestellt. Ja,
sehr schön, sehr schön.
Ja.
Ja, dann können wir doch mal da reingehen in deinen Text. Du hast geschrieben, wird neben der Al-Aqsa-Moschee gebaut werden, laut YouTube-Info, hast du eingefügt.
Ja, was natürlich. Keiner wird sagen, wir müssen die Al-Aqsa-Moschee wegsprengen, sondern das ist ja noch ein bisschen Platz auf dem Tempelberg. Ne?
Ja, wir wissen, es gibt zwei Fraktionen. Die einen sind fürs Wegsprengen und die anderen warten auf dem Erdbeben.
Ja,
wir haben diese zwei Fraktionen, die darauf warten. Gut, hier sagt der Prophet des 20. Jahrhunderts, William Marion Branham, in Hebräer Fragen und Antworten Teil 1 von 1957. Da habt ihr eure Tempel-Eunuchen. Sie bestehen nur aus 144.000, nur ein kleiner Teil, nur ein paar Tempelwächter, die mit der Braut zusammen sein werden, nur als ihre Eskorte. Das sind diese 144.000. Sie sind die Eskorte für die Braut, die Tempel-Eunuchen. Und du hast eingefügt, hier sehen wir, dass der dritte Tempel gebaut wird. Das erste Siegel, 1963. In Offenbarung 13 führt er, der Antichrist, dann das Mahlzeichen des Tieres ein. Seht, wenn der, der es aufhält, er macht den Satz nicht fertig. Das Christentum bleibt in seiner Reinheit so lange auf der Erde, weil es heißt, dass derjenige, der es noch aufhält, hinweggetan werden muss. Ihr erinnert euch dort im 2. Thessalonicher, wo der Antichrist im Tempel Gottes sitzt, sich selbst Gott nennt und die Sünden auf Erden vergibt. Du hast eingefügt, auch hier muss es sich um den dritten Tempel handeln, denn der Vatikan kann es ja nicht sein und ein Papst dann auch nicht. Weiter der Prophet. Dieses wird dann immer weitergehen und die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen, denn er wird so lange nicht erkannt werden, bis seine Zeit, dass er offenbar wird, gekommen ist. Du hast geschrieben, es wird also eine bis heute noch völlig unbekannte Person sein. Jetzt geht es weiter in Israel und die Gemeinde, Teil 4 von 5, 1953. Christus ist im gesamten Alten Testament, im gesamten Neuen Testament. Wenn wir nur Zeit hätten. Letzte Woche, vor 7 Jahren, haben wir hier, er macht den Satz nicht fertig. Während der letzten paar Monate haben wir das zweite Buch Mose von einer Seite zur anderen durchgenommen, indem wir alles als Schattenbild verglichen. Das Wasser der Trennung, die rote Ferse, in Klammern eine junge Kuh vor dem ersten Kalben. Es konnte keine braune sein, es musste eine rote sein, ohne Fehl. Der Araber in dem Interview hat gesagt, sie hatten ja 2014 oder 2015 hatten sie auch schon eine und die muss dann erstmal untersucht werden, ob sie auch ohne Fehl ist. Und die hatte ein graues oder ein schwarzes Haar dazwischen.
Ja,
also
ja.
War sie nicht völlig rot.
Ja, ja,
deswegen
ja, ja.
Haben sie sie nicht genommen.
Ja, ja, stimmt.
Sie musste verbrannt werden und dann in das Wasser der Absonderung getan werden, mit dem die Menschen besprengt wurden, nachdem sie gesündigt hatten und außerhalb des Lagers gegangen waren. Du hast eingefügt, auch diese Handlungen beziehen sich nach meinen Recherchen alle auf den dritten Tempel, der noch gebaut werden muss, aber dessen heilige Inneneinrichtung im Tempelinstitut in Israel bereits vorhanden ist, einschließlich der Priestergewänder.
Ja.
Aber es bezieht sich generell auf den Tempel, weil es gab ja schon zwei davor und die wurden ja nach demselben Muster eingeweiht.
Ja, ja.
Der Isop, das Zedernholz, wie alles zusammengesetzt wurde, das Holz in der Stiftshütte, der eherne Altar, das Waschbecken, das Schaubrot, alles wies hin auf Christus. Und in ihm sind wir vollendet, in Christus. Du hast eingefügt, auch hier ist alles bereit für den dritten Tempel. Weiter in Hebräer Kapitel 5 und 6, Teil 1 von 3, 1957. Seht, die alte Hütte. Habt ihr bemerkt, dass in der alten Stiftshütte ein Vorhang war, der die Bundeslade verdeckte, wo Gott lebte? Wie viele wissen das? Gewiss. Nun, diese alte, menschengemachte Stiftshütte hier, mit den Vorhängen aus gefärbten Ziegenhäuten und so weiter. Sie wurden zu einem Zelt gemacht, um die Gegenwart Gottes zu verbergen. Wie viele wissen, dass nur ein Mensch einmal im Jahr da hineingehen durfte? Allerdings, und das war Aaron, und er einmal im Jahr hineinging und er musste gesalbt sein. Und oh, diese Bedingung. Er musste Feuer in seiner Hand haben. Und wenn er ohne dieses ging, starb er, sobald er diesen Vorhang zurückzog. Er wäre tot umgefallen. Er musste da hineingehen und diese Leuchte anzünden und den Gnadenstuhl besprengen, welcher dann das Blut vom Tode der Stellvertretung ausrief. Daher musste Christus kommen, um es zu erfüllen. Du hast eingefügt, die Stiftshütte ist ein Vorschatten auf den dritten Tempel.
Ja.
Gemeindeeinweihung 1959. Jetzt lasst uns dies gerade ein wenig anschauen, was Mose gesehen haben muss. In Klammern in einer Vision. Er machte es aus irdischem Material, welches aus Fellen, Schaffellen bestand. Wir nennen es eine Stiftshütte oder ein Zelt. Es bedeutet ein Wohnort. In dieser Stiftshütte oder diesem Zelt gab es drei abgetrennte Bereiche. Das ist ganz gewiss die Weise, wie es in der Herrlichkeit ist. Du hast eingefügt Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Warum sind die Menschen so hin und her gerissen 1956? Lasst uns jetzt darauf achten. Nun, wir stellen fest, dass dieses Manna, als es fiel, von Gott herabgesandt wurde, um für das Leben der Kinder Israels auf ihrer Reise zu sorgen. Danach gebot Gott dem Mose und Aaron hinzugehen und ein großes goldenes Gefäß anzufertigen, es mit Manna aufzufüllen und es in die heilige Stätte zu stellen oder in die heiligste der heiligen Stätten neben der Stiftshütte. Dieses Manna sollte neben die Stiftshütte gestellt werden und dort verging es niemals. Es wurde niemals alt, es verlor niemals seine Frische. Dort drin war es immer gut. Also, ich weiß nicht, ob die Übersetzung hier so richtig ist, aber es neben der Stiftshütte, also es war in der Stiftshütte im Allerheiligsten.
Ja, 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 genau.
Ja.
Ja, ja.
Soweit ich mich erinnere.
Ja, zu Recht, ja, ja.
Gemeindeeinweihung 1959. Das ist es, wo Gott einem in der ersten Stiftshütte begegnete. Das ist es, wo Gott einem in der zweiten Stiftshütte begegnen wird. Das ist der Grund, warum diese Versammlungsstätte gebaut worden ist.
Mhm.
Du hast eingefügt, das Brennham-Tabernakel.
Ja, ja.
Was ist es? Da ist die Versammlung, die Vorhöfe. Hier ist der heilige Platz, der Altar. Und hier ist es, wo der Prediger steht, das Allerheiligste. Von wo aus dem Menschen mit dem Wort gedient wird. Du hast eingefügt, demnach war das Brennham-Tabernakel eine dritte Stiftshütte.
Ja, genau, also das mit dem Manna neben der Stiftshütte, nein, Das war da, wo die Bundeslade war.
Ja.
Genau, da war also nicht in der Stiftshütte, also nicht.
Nicht neben, sondern in.
Nicht neben, sondern in.
Ja.
Genau, ne? In der, und da wurde es nie.
Ja.
Nie alt. Und,
ein Sinnbild auf, in der Gegenwart Gottes kann der Tod sich nicht halten.
Ja,
diese Sache,
genau.
Das verborgene Manna. Du hast hier noch weiter eingefügt, nachdem die Juden keinen Tempel mehr in Jerusalem hatten, haben sie in Synagogen angebetet.
Ja. Mhm.
1955, Gemeinschaft durch Erlösung. Nun, als Israel in die Gemeinschaft mit Gott kam, war da nur ein Ort, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, und das war in der Stiftshütte. In der Stiftshütte starb alle Zeit das blutende Opfer. Gott hat niemals verheißen, sonst irgendwo dem Menschen zu begegnen, als unter dem vergossenen Blut. Denk daran. Ich lasse das jetzt eine Minute einwirken. 1962, gotteslästerliche Namen. Bruder Branham sagt, aber behaltet es fest im Gedächtnis, wo ich neulich nicht den Text vollständig zu Ende gelesen habe. In den 30 Jahren etwa, in denen ich in dieser Stiftshütte gepredigt habe, bin ich kein einziges Mal jemals irgendwie weitergegangen als bis dahin, und ich weiß nicht warum. Ich habe mich oft gewundert, bis ich eines Tages herausgefunden habe, inwiefern Jesus die Schriftrolle aufhob und zu lesen anfängt und die Hälfte der Weissagung, in Klammern aus Jesaja, las und Halt machte und sagte dort in Kapernaum, und heute ist diese Weissagung zur Erfüllung gekommen. Warum hat er nicht den übrigen Teil davon gelesen? Es betrifft sein zweites Kommen. Versteht ihr? Also hier geht es Jesaja 61, der erste Teil. Na, ich bin gekommen, um ein Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen.
Richtig, richtig.
Und im zweiten Teil geht es um die Rache.
Ums Gericht, ja.
Um das Gericht.
Ja, ja.
Und den Zorn des Herrn.
Mhm.
Du hast noch eingefügt, die Stiftshütte ist ein Tabernakel und kommt einem Tempel gleich.
Mhm. Ja, ja.
1961, der sechsfältige Zweck von Gabriels Besuch bei Daniel. Was ist Israel jetzt? Ich habe es gerade jetzt ganz frisch empfangen. Sie sind jetzt eine anerkannte Nation. Mhm. Stimmt das? Die Versammlung sagt Amen. Aber sie haben bis jetzt noch nicht ihre Tempelanbetung. Und wenn sie die Tempelanbetung wieder einführen, dann wird die Gemeinde gegangen sein. Gott wird mit den Juden als Nation verfahren. Und dann, wenn sie hineingebracht sind in diesen Zusammenschluss, wird Rom es in der Mitte von dem 70. Jahr brechen. Nach 3,5 Jahren wird er diesen Bund mit ihnen brechen und bewirkt den Gräuel, welcher Verwüstung zur Ausbreitung bringt, bis zur Vollendung. Und dann wird er die Juden und die Protestanten nehmen und sie beide verfolgen. In dieser Zeit werden diese beiden Propheten aufstehen und die Erde verfluchen, sodass es nicht regnen wird in den Tagen ihrer Weissagung. Sie werden Feuer vom Himmel rufen und alles Mögliche. Wartet nur ab. Da liegt noch eine ganze Menge für uns bereit, was wir lernen müssen. Sie werden niedertreten, sagte Jesus in Matthäus 24. Den Gräuel der Verwüstung. Sie werden die Mauern von Jerusalem zertreten, bis die zugeteilte Zeit der Heiden beendet ist. Wenn das beendet ist, dann werden die Juden zurückkehren nach Jerusalem, um den Tempel und die Tempelanbetung wiederherzustellen. Wir werden das alles in den nächsten Botschaften betrachten. Die 70 Wochen von dem sechsfachen Zweck. Und wir verstehen, dass diese Stadt, welche jetzt seit 2000 Jahren ein Fluch gewesen ist, wieder aufgebaut und wieder errichtet werden wird und die Tempelanbetung wieder eingesetzt wird, so wie es am Anfang war, das stimmt. Jerusalem wird wieder so sein und dort wird eine Opferung stattfinden, die tägliche Opfergabe, welche wieder geopfert wird, gerade so wie es am Anfang war.
Ein Teil werden wir davon noch miterleben. Zumindest die Grundsteinlegung für den Tempel. Also irgend sowas wird noch, das werden wir noch mitkriegen, ja.
1961, die 70. Woche Daniels. Nun, wir wissen, dass hier in dem Buch Daniel, worin wir gerade gelesen haben, wir werden es einfach noch einmal lesen, weil es sein Wort ist. Im 9. Kapitel von Daniel, vom 24. Vers an. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Missetat zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Vers 25. So sollst du denn erkennen und verstehen von dem, er macht den Satz nicht fertig. Nun, das war es, worüber wir gesprochen haben am letzten Sonntagabend. Und wir haben es beendet bei ein Allerheiligstes zu salben. Hier ist es, wo wir heute wieder anfangen, beim 25. Vers. So erkenne denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, das ist deine heilige Stadt, versteht ihr? Bis auf den Messias, den Prinzen, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird der Messias abgeschnitten werden, aber nicht für sich selbst. Und das Volk des kommenden Fürsten, in Klammern der Antichrist, wird die Stadt und das Heiligtum, in Klammern den Tempel, zerstören. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein und bis ans Ende Krieg und Festbeschlossenes von Verwüstung. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer, in Klammern im Tempel, aufhören lassen, und wegen der Ausbreitung der Gräuel wird er es wüst machen, und zwar bis zur Vollendung, und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen wird. 1961, Gabriels Anweisung an Daniel. Was nur, wenn es uns möglich gewesen wäre, dabei zu sein. Wie hat Daniel ihn gefunden? Im Gebet. Der Engel, der Mann. Ihr habt bemerkt, dass er ihn einen Mann nannte. 1961, Offenbarung Kapitel 4, Teil 3 von 3. Was für ein Symbol ist das hier, Bruder Brenham? Was ist es? Es bedeutet, dass diese die Wächter Gottes für die Bundeslade waren. Sie waren auf Wanderschaft, rollten auf Rädern, als Hesekiel sie sah. Aber als Johannes sie sah, waren sie bereits in ihre richtige Position im Himmel hineingekommen. Die Bundeslade Gottes auf der Erde rollte auf Rädern, da sie sie von Ort zu Ort getragen haben. Das bedeutet, sie war auf Reisen. Sie nahmen sie den ganzen Weg durch die Wüste mit und den ganzen Weg mit in den Tempel und so weiter. Doch nun ist sie hinaufgenommen, denn das Gemeindezeitalter ist vorüber und sie ist aufgenommen in die Herrlichkeit. Seht, sie steht jetzt fest im Himmel mit all den Engeln und so weiter um sie herum. Wir finden sie nach einer Zeit, wie sie ihre Kronen abnehmen und auf ihre Angesichter fallen und ihm die Ehre geben. Sie waren Gottes Wachen des zweiten Tempels, der Bundeslade. 1957, Hebräer Fragen und Antworten, Teil 1. Passt auf, natürlich weiß ich, dass ihr hier zu dem 14. Kapitel gehen werdet und sagt, nun, sie sind doch mit der Braut zusammen, wo immer sie sich, er macht den Satz nicht fertig. Absolut. Die Eunuchen reisen immer zusammen mit der Königin, egal wohin sie geht. Richtig. Aber was waren sie? Sie waren nichts anderes als nur die Begleitung. Das ist genau das, was die Schrift erklärt. Du hast eingefügt, es sind die 144.000 Auserwählten. Ein Zusammenschluss der Gemeinde wird sie miteinander vereinigen und die Juden in diesem Zusammenschluss hineinbringen und sie wieder zurück zu ihrer eigenen Tempelanbetung bringen. In das So spricht der Herr aus der Bibel, und sie werden ihre eigene Gemeinde haben. Bruder Branham klopft mehrere Male auf das Pult. 1961, wenn Gott mit uns ist, wo sind dann all die Wunder? Als er eines Tages wieder dort stand, sagte der Rabbi, es wird eine Zeit kommen, wo das tägliche Opfer abgeschafft wird. Der Messias wird das tägliche Opfer sein. Und die Schande wird die Verwüstung und das Elend hereinbrechen lassen. Rabbi, woher hast du diese Dinge? Das ist genau das Gegenteil von dem, was unsere Glaubensbekenntnisse sagen. Aber es ist nicht im Gegensatz zum Worte Gottes. Dort steht ein Prophet, denn das Wort Gottes ist beim Propheten. So ist es. Du hast eingefügt, die Bibel sagt auch, dass das Wort Gottes zum Propheten kommt. Und dann sagte er diese Worte: Seht, dort steht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Ein ganz gewöhnlicher, kleiner, schmalschultriger Mann kam zusammen mit Lazarus auf den Fluss zu. Einfach ein ganz gewöhnlicher Mann. Er war wie ein gewöhnlicher Mann gekleidet. Es war kein Priester, er trug keinen Turban, keine Krone, einfach gar nichts. Es war nur ein armer Junge, ein Zimmermann. Vielleicht hatte er Holzsplitter in seinen Händen, während er so daherging, also Jesus. Mhm. 1961, die 70. Woche Daniels. Aber nun passt auf. Und jetzt setzt dieses ein. in der weiteren Abfolge. Das tägliche Opfer und die Anbetung wird in die Stadt, in Klammern Jerusalem, zurückkommen, wenn der Tempel wieder gebaut ist. Und dieser Fürst, in Klammern der Antichrist, der inmitten jener Woche kommen soll, wird seinen Bund brechen und jene Opfer wegtun. Es heißt, er wird es aufhören lassen, es zerstreuen, was er auch tun wird, und es wird so bleiben bis zum Ende. 1965, auf den Flügeln einer schneeweißen Taube. Eines Tages war am Fuß eines Berges eine Diskussion im Gange, an der einige Priester beteiligt waren. Sie sagten: Willst du uns denn etwa erzählen, dass du ein Prophet bist? Und dann stehst du dort in diesem Sumpf, nicht in einer Gemeinde? Denn sie wollten ihn nicht. Es geht hier um Johannes den Täufer. Mhm. Du stehst da in dem Sumpf und sagst, dass die Stunde kommt, wo der große Jehova, der diese Opfer angeordnet hat, der große Jehova, der diesen Tempel erbaut hat und der in der Feuersäule herabkam, den Tag kommen lassen wird, an dem das tägliche Opfer abgeschafft wird? Er sagte: Es wird ein Mann kommen, ja, er ist schon mitten unter euch. Er spricht von Jesus. Er wird die Sünde hinwegnehmen. Die Priester ärgerten sich über ihn. Johannes blickte auf. Was war er? Ein Prophet. Dort war das Wort, und das Wort kam geradewegs zu dem Propheten in das Wasser hinein. Da sagte Johannes: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Da ist er. Er ist es. Jesus. Jesus sprach kein Wort und stieg in das Wasser hinein. Ich stelle es mir bildlich vor und kann sehen, wie die beiden größten Männer, die je auf Erden waren, dort standen. Gott, das Wort und sein Prophet. Beachtet, in diesem Abschnitt der Gnadenzeit kam das Wort zu dem Propheten in das Wasser. Ich dachte, ihr begreift es, in das Wasser. Die erste Offenbarung des Wortes war im Wasser. Seht ihr jetzt, wo die Abendlichtbotschaft, die Braut, begann? Im Wasser. Du hast eingefügt die Taufe auf den Namen Jesu Christi. Gebt Acht! Könnt ihr euch vorstellen, wie die Augen des Wortes und die Augen des Propheten im Wasser sich trafen? Oh, das ist mehr, als ich ertragen kann. Dort stand der Prophet, dort stand das Wort und blickten sich in die Augen. Der Prophet sagte: Ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir? 1963, der Endzeitbotschafter. Immer war es für den Botschafter ein Kampf, das Alte vom Neuen zu trennen. Doch zu diesem Zweck kommt ein Botschafter, und die Botschaft muss schriftgemäß sein. Nun lasst uns für einen Augenblick nachdenken. Wie schwer war es für Jesus, durch seine Botschaft den Übergang vom Gesetz zur Gnade zu bewirken? Doch die Bibel sagt, dass es so sein wird. Der Messias sollte kommen und das tägliche Opfer würde hinweggetan werden. Wir wissen, dass die Propheten von diesen großen Dingen gesprochen haben und von dem, was er tun würde. Ich meine, das ist auch so eine Sache, ne? Du musst mal überlegen, in dem Moment, als er dort starb am Kreuz.
Er war ja das tägliche Opfer quasi, ne?
Er war das Lamm Gottes, was geschlachtet wurde, schon vor Grundlegung der Welt. Aber jetzt kam es, dass vorher war ja eigentlich immer nur, das Gesetz war nur ein Schattenbild auf das,
richtig,
was kommen würde. Nun kam er und sie opferten trotzdem weiter.
Genau.
Gesetz nach dem Gesetz.
War
Gottes Gesetz, war nicht irgendein Gesetz, aber sie opferten weiter, weil sie ihn nicht erkannt hatten als der, der er war. Aber wir haben das ja auch im Neuen Testament auch. Also von da an beginnt es sich zu entwickeln, aber wir haben das ja heute auch. Die Gemeinden mit ihren Glaubensgesetzen, Glaubenssatzungen. Und Bruder Branham kam, die Botschaft kam und es widersprach den alten Glaubenssatzungen. Aber sie sind teilweise auch entweder zu gesetzlich oder in eigenen Dingen verstrickt. Aber es gibt nichts Neues unter der Sonne.
Ja, ganz besonders auch bei den Zeugen Jehovas. Wie weltweit, was für eine große Gemeinde das geworden ist. Ne?
Ja, weil sie sehr fundamental sind.
Ja, aber doch sehr strenge auch. Ne?
Sehr gesetzlich.
Ja, und sie sind sehr, ich habe ja mal auch mal welche kennengelernt, ne? Und so weiter, ja. Und sie kann sie ihnen erzählen, was du willst. Sie halten daran fest, ne? An ihrem Dogma. Ja.
Ja, sie sind auch sehr treu, ne? Ihrer Sache gegenüber.
Ja, absolut, absolut.
Jeder Same kommt nach seiner Art hervor. Das ist ja auch das Wort Gottes, ne?
Und der Wachturm, ich meine, das ist ja auch gute Belehrung teilweise, ne? Kann man ja nichts anderes sagen, wenn man den liest.
Bruder Branham sagt: Wir wissen, dass die Propheten von diesen großen Dingen gesprochen haben und von dem, was er tun würde, also der Herr Jesus. Und er hat es getan. Er erfüllte die Schrift und doch weigerten sich die sogenannten Gläubigen absolut dagegen und stimmten mit ihm nicht überein. Seht auf die Pharisäer und die Sadduzäer. Sie hatten ihre eigenen Traditionen und niemand konnte sie davon abbringen, denn das, was sie glaubten, glaubten schon ihre Väter und Mütter und die, die vor ihnen waren, ihre Großväter und Großmütter. Da haben wir es, ne? Doch derselbe Mose, der ihnen das Gesetz gab, war derselbe Mose, der davon sprach, dass dieser eine kommen wird. Und doch versäumten sie es, das zu erkennen. Sie hatten das wahre Wort Gottes mit Traditionen vermischt und haben das Hauptprinzip darin ausgelassen. Nämlich das echte, wahrhaftige Opfer, was kommen sollte.
Ja.
Hast du auch eingefügt, dass einer kommen würde wie Moses des Alten Testamentes, eben Jesus des Neuen Testamentes, der keinen Tempel mehr bauen wollte, weil er der Tempel war.
Ja, ja, er war der Tempel, ne? Mhm. War doch mal da, sie standen, ich glaube mit den Jüngern stand er auf der Anhöhe und konnte, und sie zeigten unten auf den Tempel von Herodes, den Herodes gebaut hat, und sagt, was für ein schönes Gebäude und was für eine große Sache. Und dann hat Jesus, glaube ich, gesagt, ja, reiß ihn ab und ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Und da haben sie gesagt, wie kann das sein? Ja, weil er sprach von seinem eigenen Tempel. Er war der Tempel, der den Tempel von Herodes nachher abgelöst hat. Ne?
Ja.
Er war der Tempel.
Man darf ja nicht vergessen, auch die Stiftshütte, Moses baute es nach einem Bild des Himmlischen, der himmlischen Stiftshütte.
Ja, ne.
Also das ist die Blaupause.
Ja.
Und dadurch, und dann im weiteren Verlauf war es die Stiftshütte und dann wurde es der Tempel.
Mhm.
Aber es symbolisierte immer Jesus Christus, denselben gestern, heute. In den
ja, Tempel. Genau. Deshalb sagte ich auch, ne, Vorhof, Heiligtum. Allerheiligstes, diese 3, das ist darin auch abgebildet. Das Allerheiligste war hinter dem Vorhang, wo die Bundeslade war. Nicht? Ja, ja. Obwohl der Tempel wieder gebaut wird, das werden wir noch miterleben, zumindest die Grundsteinlegung. Und mal sehen, wie weit wir das miterleben werden. Und das tägliche Opfer wird wieder eingeführt. Sie haben die rote Kuh, das ist alles. Und darüber machen sich die Moslems, die machen sich große Sorgen, weil sie wissen, wenn die da ist, dann wird Israel tatsächlich dann eventuell gibt's Krieg, wer weiß, ne? Wenn die Al-Aqsa-Moschee dran glauben muss, weil sie werden ihn natürlich da aufbauen wollen, weil das ist der heiligste Platz, weil, glaube ich, das ist der Felsen, auf dem Abraham seinen Sohn opfern wollte. Und darum haben sie die Al-Aqsa-Moschee herumgebaut. Ne? Also auch nicht. Also muss man sich mal überlegen. Die haben sich die heiligste Stätte aus der... Sie haben den Koran, aber haben sich die heiligste Stätte aus der Schrift, aus der Bibel.
Naja, auch wenn ich mich jetzt ein bisschen jetzt aus dem Fenster lehne, aber der Koran ist ja auch aus der Bibel entnommen. Verstehst du? Also das ist ja auch nur ein Zweig davon, der dann auch seinen eigenen Raum gewonnen hat. Aber es war am Anfang ja nicht so.
Nee,
also das meiste, was im Koran steht, ist ja auch aus der Bibel entnommen. Weil du kannst ja keinen anderen Ursprung nehmen als der da ist.
Ja, 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 ja.
Das ist ja auch immer so eine Sache. Aber sie haben nachher, George Martin hatte gepredigt, als der Heilige Geist fiel zu Pfingsten und sie sprachen alle in anderen Zungen und sie sagten, wir hören sie jeder in unserer eigenen Sprache. Da waren auch Araber dabei.
Ah, guck an.
Sie hörten das auch. Also ich glaube, Mohammed, der war ja erst in 600 und... wo quasi der Koran geschrieben wurde, wo das anfing. Natürlich greift das dann auch zurück, aber wohin greift es denn? Das kann ja nicht anders sein. Als Abraham haben sie ja auch zum Vater. Also Abraham ist ja der Vater einer Menge Nation. Und
ja.
Da sind auch die, also geistlich gesprochen, auch die Muslime drin. Ne?
Genau, er war ja auch er hat ja auch mit Hagar. War ja auch
Ismael war der Sohn der Verheißung
und
für die Muslime ist es natürlich Ismael.
Richtig.
Aber der Vater beider war Abraham.
Abraham, ja, stimmt.
Der Vater einer Menge.
Ja,
und ab da zurück gibt es nur die biblische Überlieferung.
Ja, stimmt.
So, und das, man muss es so nehmen, wie es ist. Und so ist es. Ne? Ja, es gibt nur diesen einen Ursprung. Und das ist eben das, was es wird. Und George Martin sagt, die werden nachher die gelehrten Großen, die es dann nachher weitergelehrt haben, also auch den Koran, deren Väter auch zu Pfingsten in Jerusalem waren, die werden da am Tage des Gerichts für Antwort geben müssen, warum sie davon abgewichen sind.
Ne? Na, guck an,
ja. Ja. Aber gut, es bleibt spannend. Wir sehen, alle gucken jetzt auf dieses Endzeitgeschehnis.
Ja, ja.
Wir auch.
Wir auch, natürlich. Und auf den, ja, wie wird Israel das machen? Wie werden sie da ein Erdbeben erzeugen?
Wie wird Gott das machen?
Dass diese Al-Aqsa-Moschee wegkommt. Ne?
Sie warten darauf, auch die Juden in Israel, die 144.000, sie wissen ja, dass Gott das machen muss. Die werden nicht selber was in die Luft sprengen, das werden sie nicht tun.
Nee, nee.
Nein. Aber sie werden auf Gott schauen und warten, wie er es tut.
Ja. Da sind wir mal gespannt.
Ja, sind wir sehr gespannt.
Ja, da passiert eine ganze Menge. Ne?
Ja, möge Gott sie segnen.
Ja, absolut.
Gut, ihr Lieben, also herzlichen Dank für eure Zeit, dass ihr zugehört habt. Gott segne euch. Wir freuen uns, dass ihr noch dabei seid und freuen uns auch auf den nächsten Podcast. So der Herr will und wir leben und wir wünschen euch eine gute Zeit und Gottes reichen Segen. Bis dahin, Shalom.
Ja, auch von mir Shalom. Und der nächste Podcast, das können wir mal ankündigen, das ist auch für euch interessant. Im Moment ist ja viel Spannung auch zwischen der Ukraine und Russland. Und auch da hat Bruder Brenham sich sehr, gibt es in der Botschaft sehr viele interessante Auszüge, was der Prophet darüber sagt. Er weist sogar darauf hin, achtet oder schaut auf Russland. Und das wollen wir machen. Und das wird der nächste Podcast sein. Also den werden wir nächsten Samstag aufnehmen. Und weil das ist gerade auch aktuell, weil Putin hat auch in den Medien, wurde sogar in den Nachrichten übertragen, also zu seinen Leuten gesprochen. Und er will, weil Trump hat ihn angerufen und gesagt, wir wollen eine Feuerpause machen vielleicht. Und das will er nicht. Da ist er nicht mit einverstanden. Weil er sagt, die sind...
Doch, er ist damit einverstanden, aber...
Richtig.
So, da müssten noch weitere, also um einen langfristigen Frieden herzustellen, müssen noch ein paar Dinge besprochen werden.
Richtig, ja. Muss noch so einiges geklärt werden. Ne? Das muss aufhören dann mit der Ukraine. Ne? Die kann nicht dann... Zumindest muss er ja... Naja, das nehmen wir nächstes Mal durch. Also das wäre dann das Nächste, was wir durchnehmen. Ne? Politisches Ereignis, der sehr aktuell ist im Moment. Ne? Also auch von mir, Gott segne euch und alles Gute und ja, Shalom.